Jeder von uns hat so eine Rolle eingenommen in der Beziehung, eigentlich wirklich 28 Jahre lang. Und bis zu diesem Zeitpunkt, wo ich jetzt vor einem Jahr gesagt habe, so, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr.
Hallo und herzlich willkommen zu Stahl, aber herzlich. Und heute ist die Anke bei mir. Und Anke ist seit 28 Jahren mit ihrem Partner zusammen. Und vor einem Jahr hatten sie einen ganz heftigen Streit und da hat sie sich entschieden, sich von ihm zu trennen, hat es aber bis heute nicht gemacht. Das heißt, sie verharrt in einer großen Unentschlossenheit und erhofft sich von mir mehr Klarheit für diese Beziehung und auch Entscheidungshilfe, ob sie sich jetzt endgültig trennen soll. Und da wollen wir mal gemeinsam auf diese Beziehung schauen. Hallo Anke, ganz herzlich willkommen. Freut mich, dass du da bist und ich bin schon ganz gespannt, über was wir gleich reden werden.
Hallo Steffi. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Und ja, ich fange jetzt einfach gleich mal an zu erzählen, warum. Also es ist so, dass ich seit 28 Jahren in einer Beziehung bin mit demselben Partner. Davon seit 6 Jahren verheiratet und vor einem Jahr nach einem heftigen Streit, also ist jetzt schon ein bisschen länger als ein Jahr her, habe ich gemerkt, dass ich nicht mehr so weitermachen möchte. Also mir ging es dann sehr schlecht. Ich habe zu meinem Partner gesagt, dass das nicht mehr geht, dass ich jetzt Zeit für mich brauche, dass ich merke, es sind einfach viel zu viele Streitereien, eigentlich schon unsere ganze Beziehung lang. Wir können unsere Konflikte nicht lösen. Ich kann einfach nicht mehr. Also ich bin am Ende, sage ich jetzt mal. Und bin dann zu einem Coach gegangen, zu einem Paartherapeuten, habe mit dem geredet. Ich wollte tatsächlich auch wirklich zu einem Mann gehen, um mal irgendwie zu erfahren, so das, was ich auch in meiner Beziehung erlebe, ist das eigentlich alles so normal oder ist, ja, einfach um auch mal eine Meinung zu hören von dem Dritten. Und dabei ist herausgekommen, dass, also ich habe ihm auch erzählt, dass ich nicht weiß, ob ich mich trennen soll. Also einfach diese Trennungsgedanken sind schon länger da gewesen. Auch dieser Wunsch, mich zu entfernen, auch einfach rauszukommen aus dieser engen Beziehung. Und über das Gespräch hat sich ergeben, dass ich eigentlich zu wenig Trennungskompetenz besitze. Also so wurde mir das gesagt. Und vor allen Dingen auch in einer gewissen Co-Abhängigkeit bin. Also es kommt dazu, das habe ich jetzt noch nicht erzählt, dass dieser heftige Streit einer von vielen war, die immer abends stattgefunden haben. Es ist wirklich so wie so ein, ja, eine ständige Wiederholung, wenn wir heftig gestritten haben, immer abends. Und er hat auch immer was getrunken am Abend und dieser Alkohol hat es dann auch noch verstärkt. Und das war dann mitunter auch der Grund, warum ich eine Drittmeinung wollte. Ist es normal, dass mein Mann abends immer was trinkt, dass er dadurch auch einfach sich in seiner Persönlichkeit verändert? Und dann kam eben für den Coach auch das Thema Alkohol mit ins Spiel. Und er hat dann auch gesagt, nee, also wenn Alkohol mit im Spiel ist, dann ist das gar nicht gut. Da kann man dann auch keine Paartherapie mehr machen. Also er macht sowas dann nicht mehr, weil das einfach sehr schwierig ist. Und ja, und das habe ich dann wirklich mit meinem Partner besprochen. Ich habe ihm das auch alles so gesagt. Gesagt, du, also irgendwie musst du jetzt auch mal schauen, kannst du auch abends mal ohne Alkohol sein? Und die Wut, die du hast und dann rauslässt, also mich anschreist, die verstärkt sich noch über den Alkohol. Und das geht für mich einfach nicht mehr und eigentlich geht alles nicht mehr. Ja, und dann hat er es geschafft, dass er eigentlich von heute auf morgen wirklich gar nichts mehr getrunken hat am Abend, ja. Und war dann auch sehr baff und dann ging es aber trotzdem natürlich los. Also es war für mich einfach so dieser Cut, ich will nicht mehr und das ist jetzt, wie gesagt, über ein Jahr her, seitdem wir leben immer noch unter einem Dach. Ich kann mich schlichtweg nicht entscheiden, soll ich mich trennen, soll ich mich nicht trennen? Natürlich auch, was ist mein Anteil und eigentlich das, was mich am meisten etwas erschüttert hat, ist, dass ich endlich realisiert habe oder mir eingestanden habe, dass wir 28 Jahre lang in Rollen gelebt haben, in Mustern. Jeder von uns hat so eine Rolle eingenommen in der Beziehung, eigentlich wirklich 28 Jahre lang und bis zu diesem Zeitpunkt, wo ich jetzt vor einem Jahr gesagt habe, so, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr.
Sag mal, meinst du, du hättest 28 Jahre irgendwie in der Illusion gelebt oder Rolle, heißt ja, du warst nicht wirklich authentisch, nicht ganz bei dir selbst?
Also es ist tatsächlich, diesen Gedanken habe ich, ist es eine Lebenslüge, in der ich jetzt gelebt habe? Hört sich heftig an, aber trotzdem habe ich auch ein bisschen diese Gedanken, weil ich, also wenn ich auf mich selbst schaue, mir wirklich auch eingestehen muss, dass mein Mann, weil wir sind ja seit 6 Jahren auch wirklich verheiratet, auch wirklich für mich so eine Rolle hatte, meinen Selbstwert zu ersetzen für mich, was ich mir selbst nicht geben konnte. Also ich, wenn ich von mir aus rede, habe ich mir das halt jetzt endlich mal eingestanden, dass ich mir einen Partner gewählt habe, dem ich ein bestimmtes Bedürfnis erfülle und er ein Bedürfnis von mir. Und deswegen diese Rollenverteilung, diese Muster. Also ich habe mich ja jetzt auch schon ein bisschen länger mit dem inneren Kind beschäftigt, also auch diese ganzen Glaubenssätze. Und ich denke, ich habe meine Glaubenssätze, er hat seine Glaubenssätze und unsere inneren Kinder haben sich einfach gefunden. Ja, und wir sind aber wirklich in diesen ganzen Jahren da so geblieben. Also wir haben uns letztendlich nicht weiterentwickelt.
Okay, da müssen wir gleich mal tiefer einsteigen. Ich halte jetzt mal fest, 2 Sachen. Er scheint ja einen großen Veränderungswillen zu haben. Ich meine, von heute auf morgen mit dem Trinken aufzuhören, da ist er ja sehr motiviert, die Beziehung anscheinend zu retten. Weil das muss man dann auch erstmal fertig bringen, so eine festgefahrene Gewohnheit abzulegen. Und ihr habt euch gegenseitig gestärkt in bestimmten Aspekten oder unterstützt. Du sagst, eine Rolle gespielt. Ich frage mich jetzt, war das eigentlich nur negativ, wie du es jetzt siehst, oder war das vielleicht auch tatsächlich eine gegenseitige Hilfe? Und deswegen würde ich da gerne mal ein bisschen tiefer eintauchen. Welche Rolle hattest du und welche hatte er deiner Meinung nach?
Ja, also ich habe teilweise die Rolle, glaube ich, einfach auch seiner Mutter übernommen. Mhm. Dieses bisschen Bemutternde, aber auch, ich bin ein sehr verantwortungsvoller Mensch. Also ich übernehme wahnsinnig gerne Verantwortung und denke, das kam ihm sehr oder kommt ihm sehr entgegen, dass ich eben so alles in meine Hand genommen habe. Ich bin selbstständig auch seit 27 Jahren und habe mir da was aufgebaut und habe Mitarbeiterinnen und bin einfach so wirklich so eher ein bisschen diese Macherin, sage ich jetzt mal. Und er ist eher einer, der sich zurücknimmt, der alles so machen lässt. Er ist unglaublich harmoniebedürftig, also der auch jetzt mich lässt, mich machen lässt. Und der mich auch immer ein Stück weit bewundert hat für das, wie ich bin. Mich sehr geschätzt hat für das, was ich bin und wie ich bin. Und das hat mir gut getan.
Also das klingt jetzt erstmal eigentlich ziemlich schön, nach einer guten Partnerschaft. Was ist dann das Problem aus deiner Sicht?
Ich habe mich einfach total aufgearbeitet. Also wir haben eine Tochter zusammen, die wird jetzt 22 und ich merke, ich habe eigentlich immer gearbeitet, gemacht, getan, war für alle da. Wir hatten auch immer Hund. Ich habe mich, glaube ich, einfach verausgabt. Und ich habe immer versucht, all die Jahre in unserer Beziehung es zu schaffen, ihn damit ins Boot zu holen. Du, mach doch das, bitte hilf da. Aber es war immer dieses Ansagen. Ich musste immer ansagen oder eigentlich bis jetzt, du, mach bitte das. Das fällt an. Und es ist so wahnsinnig anstrengend, also immer diese Bestimmerin zu sein und immer diejenige zu sein, die sich für alles verantwortlich fühlt. Es ist ja jetzt auch so gewesen, ich habe mich ja auch wirklich verantwortlich gefühlt. Für ihn ist alles so, ich habe dann auch oft so das Gefühl gehabt, ja, so was hast du jetzt wieder und ach, lass doch mal und alles gut. Und er lässt alles so auf sich zukommen und wird schon. Und daraus wurde so ein, er hat eigentlich dann immer reagiert auf das, was ich mache.
Also ich höre da ja so raus, dass du dir wünschst, dass er mehr Verantwortung übernimmt und ja, dass du irgendwie auch so einen Wunsch hast, dich da mal ein bisschen mehr fallen zu lassen. Das ist so ein ganz wichtiger Aspekt. Ich höre aber noch was Zweites raus, dass du tatsächlich auch die Maßstäbe setzt. Denn wenn er sagt, lass doch mal gut sein oder man kann sich das jetzt auch auf sich zukommen lassen, ist ja die Frage, ob er nicht vielleicht auch recht haben könnte. Aber für dich ist so klar, das höre ich da jetzt so ein bisschen raus, das sollte schon nach meinen Vorstellungen gehen.
Ja, also das stimmt bestimmt, aber ich wünsche mir ja auch seine Vorstellungen. Mhm. Und dadurch, dass er eher immer diese Position mhm. einnimmt, ja, lass mal gut sein oder ja, ist das jetzt wirklich wichtig, kommt nicht noch irgendwie von ihm was. Also es ist dann immer nur dieses einseitige, ja, lass es gut sein, aber es kommt nicht, ja, machen wir jetzt was anderes stattdessen oder es kommt auch nicht, wenn ich sage, ich habe immer so Visionen, ich lebe schon so ein bisschen oder ich brauche es immer zu wissen, was mir gefällt, was ich dafür tun kann, auch wenn ich, sei es auch wegfahren oder reisen. Man muss es ja irgendwie planen, ja, wenn man irgendwas machen möchte. Und das ist bei ihm, er fährt gern weg, aber ja, wann, wie, wo, das ist doch jetzt alles nicht so. Und dann kommt dieser Zeitpunkt und es ist aber bis dahin ja noch nichts passiert.
Okay, lass mich das, ich will das wirklich verstehen. Ich habe dieses Bild ziemlich gut vor Augen und ich glaube, was du eigentlich schilderst, ist, glaube ich, ein Problem, was häufig in Beziehungen besteht. Dass einer im Grunde, ich sag mal, ein bisschen träge ist und nicht wirklich so mitgestaltet. Du wünschst ja hier einen Mitgestalter. Du wünschst ja auch jemand im Grunde, so höre ich das zumindest raus, der so ein bisschen lebendiger ist, wo vielleicht auch mal eine konstruktive Diskussion aufkommt oder der sagt, Schatz, lass uns heute Morgen mal Kaffee trinken in Paris. Ne? So, also der dich mal bei der Hand nimmt, ja, weil du immer die ganze Vergnügungsministerin bist, die ganze Beziehungsgestalterin, aber nicht nur in Sachen Vergnügen, sondern auch, wo es was zu regeln gibt, wo es was zu organisieren gibt,
ja,
wo es darum gilt, den Alltag zu strukturieren. Und ich kann mir das wirklich gut vorstellen, dass das zäh ist, dass du dir wünschst, da mehr einen Partner auf Augenhöhe, der mitmacht, wo du dich auch mal zurücklehnen kannst, also der wirklich aktiv die Verantwortung übernimmt. Ja, so. Und das, denke ich, hat man ja oft in Partnerschaften. Und da hast du natürlich schon recht, insofern auch von Rollen zu sprechen, weil sich daraus ja auch gewisse Dynamiken ergeben. Weil dir fällt es ja kinderleicht anscheinend. Ne? Du bist, wenn du was gut kannst, so höre ich das raus, in die Hand nehmen, organisieren, durchplanen. Ja. Du hast das einfach drauf. Und je mehr du das drauf hast, desto weniger sieht er sich veranlasst. Und er, ich drücke das mal so mit meinen Worten aus, ich höre bei ihm auch so ein gewisses Phlegma raus. Ja? Also er ist ein bisschen phlegmatischer Typ. Also der so
bequem.
Bequem, ne? Ja, und wahrscheinlich ohne dich wäre sein Leben auch nicht besonders bunt. Da wäre wahrscheinlich auch nicht so viel los. Gibt ja Männer, die so wahnsinnig genügsam sein können, ne? Aber dann manchmal auch ein bisschen langweilig, weil sie im Grunde nicht richtig einen losmachen. So. Und da werden wir mal gucken, was sind deine tiefen Wünsche und Bedürfnisse. Auf der anderen Seite, und auch das läuft bei mir mit im Kopf, Anke, wo ich denke, jo, ich meine, der ist ja ziemlich flexibel anscheinend. Er stört dich nicht bei deinen Planungen. Also im Grunde mehr auch vielleicht gar nicht so uncool die Situation, weil du kannst ja im Grunde machen, was du willst. Und wenn du sagst, wir fahren nächstes Jahr nach Ägypten, ich organisiere das, dann tackelt er mit. Also du hast natürlich im Grunde auch wenig Palaver dadurch. Ne? Weil du kannst da schon viel machen und organisieren, wenn du sagen würdest, okay, der ist eben so.
Ja, also es ist aber eben dieses, er ist eben so, das kann ich nicht, weil ich mir was anderes wünsche. Mhm. Und dann kommt eben dieses Konfliktpotenzial bei uns beiden dazu, dass er auch diese andere Seite hat, dass er diese Wutausbrüche kriegt, und zwar immense Wutausbrüche.
Okay.
Die dann so aus dem Nichts, für mich teilweise aus dem Nichts kommen.
Ja.
Oder auch, es kommt dann sowas wie, dann ist das Wetter im Urlaub nicht gut, dann fängt er an zu meckern oder er ist dann plötzlich schlecht drauf.
Augenblick mal, was wirft er dir denn vor, wenn er wütend ist? Dass du zu dominant bist, dass du die Bestimmerin bist oder was sind denn seine konkreten Vorwürfe?
Er schafft es eigentlich, dass er mir in dem Sinn gar nicht den Vor, also so macht er mir so Vorwürfe, er wird so laut, dieses Anschreien, ich kann dieses angeschrien werden
nicht. Aber was schreit er dich denn an? Ich meine, für was,
Es ist eigentlich sehr oft immer dasselbe gewesen, also vor allen Dingen abends, wenn er schon müde ist. Ja, wir haben beide einen Job, der sehr lange geht und wahrscheinlich eher seine Ruhe haben möchte, was ich dann aber schon manchmal nicht so gut finde, ja, weil wir haben nicht so viel Zeit. Und wenn ich dann was anspreche, was ihn, glaube ich, jetzt halt irgendwie stört, das Thema oder sei es jetzt auch manchmal was Organisatorisches oder so, ich weiß es nicht, irgendwas triggert ihn dann da total und dann flippt er aus. Es ist jetzt nicht so, dass er mich persönlich jetzt beleidigt oder so, sondern es geht drum, er ist so, also wenn ich mit ihm danach spreche, sagt er, er ist so verzweifelt, so ohnmächtig. Er weiß dann nicht, wie er dann in der Situation umgehen soll und dann tickt er halt tickt was aus und lässt alles raus. Aber es ist auch so, dass er dann Dinge zerstört oder Sachen rumschmeißt. Also es ist
passiert sehr
heftig.
Passiert das immer noch, wo er nicht mehr trinkt?
Nein, weil jetzt seit dem Jahr und er weiß, dass ich das jetzt auch ernst meine, dass es so nicht mehr weitergeht, haben wir jetzt auch immer wieder Gespräche gehabt in der Richtung. Und ich habe ihm dann auch das Thema inneres Kind nahegelegt, dass auch die Wutausbrüche aus dem inneren Kind kommen und habe ihn schon mehrere Jahre immer gebeten, er soll doch sich mal eine Therapie unterziehen mit seinen Wutanfällen. Und jetzt hat er tatsächlich über meine Gespräche, ich habe mit ihm über dieses Thema inneres Kind, ich habe dein Buch ihm auch nahegelegt, hat er angefangen, ja, jetzt auch nachzudenken und selbst zugeben müssen, das ist ein kindliches Verhalten, seine Wutausbrüche. Ja.
Super, also er ist da durchaus entwicklungsfähig. Also ich habe ja da ein ziemlich klares Bild von ihm vor Augen, weil es geht ja letztlich immer um Muster und er ist eben, ich denke, im Grunde, im Herzen ist er völlig konfliktscheu. Hattest du auch schon mal erwähnt, dass er eigentlich sehr harmoniebedächtig ist. Er ist sehr anpassungsfähig bis zum gewissen Grad und dann ist er plötzlich überfordert, weil er sich fast, was ich schon im ganzen Berufsalltag vielleicht schon versucht hat anzupassen oder irgendwie alles richtig zu machen. Und dann kommen so Momente der Überforderung und dann ist er nicht besonders reflektiert, weil er nicht so einen guten Zugriff eigentlich zu seinen Gefühlen hat. Dann ist das alles diffus und mündet dann in Wut. Ja, ich habe in diesem Gespräch sehr stark den Eindruck, dass der Mann von Anke, ich sag mal, so ein typisches Männerproblem hat. Denn ganz viele Männer, vor allen Dingen auch der etwas älteren Generation, die sind so erzogen worden, dass sie keinen guten Kontakt zu ihren Gefühlen haben. Zumindest nicht zu Gefühlen von Schwäche, Hilflosigkeit, Trauer, Angst. Also alle Gefühle, die so ein bisschen einen schwach fühlen lassen, die wurden und werden zum Teil auch immer noch bei Jungs eher so ein bisschen wegsozialisiert. Nach dem Motto, Indianerherz kennt keinen Schmerz, Schwäche ist peinlich, ein Junge oder ein Mann muss stark sein. Weil gerade die starken Gefühle, zum Beispiel Wut oder Freude, die auch viele Männer empfinden können, zu denen haben sie einen ganz guten Zugang, einen ganz wesentlichen Teil ihrer männlichen Identität ausmachen. Also es gilt immer noch nicht als besonders männlich und darüber definieren sich halt viele Männer in ihrer Identität, zu sagen, auch einem engen Freund mal zu sagen, du, ich fühle mich da oft sehr hilflos und überfordert und das macht mich traurig. Das sind so Gespräche, die Männer schlecht führen können, weil ihnen da ihre männliche Identität im Wege steht. Und das hat natürlich zur Folge, dass sie auch zu diesen Gefühlen nicht immer so einen guten Kontakt haben. Dann können sie diese Gefühle nicht richtig benennen, sie können sie nicht richtig reflektieren. Und wenn dann die Frau fragt, wie geht es dir oder mach doch mal so und so, dann fühlen sie sich schnell überfordert und einfach nur unter Druck, weil sie dieses Innere gar nicht gut verbalisieren können. Und aus diesem Druckgefühl kann es dann eben passieren, dass sie dann eher wütend reagieren und in die Aggression gehen, weil das ist ein Gefühl, zu dem die meisten Männer einen einigermaßen guten Zugriff haben. Und das ist natürlich ein Problem, was man definitiv lösen kann. So, weil das ist ein ganz typisches Muster, das kommt aus der Überanpassung. Wenn er sich jetzt da auf den Weg macht oder machen würde, denke ich, hat er sehr gute Chancen, da auch gute Fortschritte zu machen. So, jetzt ist aber deine Seite ja gefragt. Weil die Frage ist ja jetzt auf deiner Seite, wie weit ist die Luft bei dir draußen? Na? Weil es kann ja einfach sein, dass der Zeitpunkt überschritten wurde und dass du inzwischen einfach auch keine Gefühle mehr für ihn hast und einfach nicht mehr willst, auch wenn er in einem Jahr sich zu deinem Traummann entwickeln würde, ja. Aber du sagst einfach, ich habe keinen Bock mehr, es ist, der Ofen ist aus. Da ist auch keine Glut mehr, die ich nochmal anfachen könnte. Ich sage immer, wenn noch ein Fünkchen Glut da ist, da kann man ja nochmal pusten. Ne? Dann kann ja das Flämmchen nochmal kommen. Aber wenn das nur noch Asche ist, dann ist es eben schwierig. Und ich denke, bei dir geht es jetzt darum, dass wir hingucken, willst du überhaupt noch, auch unter der Bedingung, er entwickelt sich jetzt weiter, er befasst sich mit seinem inneren Kind, er nimmt vielleicht noch mal ein bisschen Therapie oder ein paar Coachingstunden, lernt auf angemessene Weise ein bisschen konfliktfähiger zu werden, ein bisschen besseren Kontakt zu seinen Gefühlen zu bekommen, mehr in die Verantwortung zu gehen. Das ist ja ein Grundmuster, was er hat, wo all diese Eigenschaften, die du genannt hast, miteinander verbunden sind. Wolltest du ihn überhaupt noch haben unter der Bedingung? Oder sagst du, eigentlich ist der Ofen aus und ich tue mich einfach nur schwer, weil ich selber ein Mensch bin, der sehr viel Verantwortung übernimmt, ihn jetzt wirklich sitzen zu lassen, weil er will ja eigentlich, er hängt ja anscheinend an dir, sonst wird, er macht ja mit, also er, im Rahmen seiner Möglichkeiten bemüht er sich ja.
Also ich denke, es steckt beides drin. Mhm. Und das macht es mir so schwierig,
ja.
Weil ich glaube, hätte er dann nicht auch sofort aufgehört mit dem Trinken, ja. und ja. Gleich so eingelenkt, dann wäre es für mich ganz klar gewesen. Jetzt macht es ja, für Pech mich gehabt, natürlich, ne? Auch noch mal schwieriger, weil ja. Er möchte sich definitiv nicht trennen.
Ja.
Er hat ja auch eine Seite, die mag ich, das auf alle Fälle. Aber ich finde, ich bin auch der Überzeugung, man kann sich trennen, auch wenn man sich mag. Ja, also ich habe halt so den Glauben verloren, dass er sich da wirklich so weit ändern kann oder an sich arbeiten kann, dass ich das Vertrauen habe, dass ich mich fallen lassen kann. Dass ich wirklich sage, er nimmt mich jetzt mal an die Hand und organisiert was oder kümmert sich drum, übernimmt die Verantwortung. Es ist immer noch in den Gesprächen, wir haben viele Gespräche und da höre ich einfach immer noch raus. Es kommt die Aufforderung, sag doch was, wenn dir was nicht passt. Ich mache es, sag doch das. Und es ist immer dieses, sag doch was.
Ja, er bräuchte halt, Anke, dafür mehr Kontakt zu seinen Gefühlen, weil er ist ja sein Leben lang gewohnt, dass er eher reagiert als agiert. Das hat ganz viel mit hundertprozentiger Sicherheit etwas mit seiner Kindheit zu tun. So, aber die brauchen wir jetzt hier nicht aufzudröseln. Und um mehr in die Aktion zu kommen und auch mehr sozusagen in die Leidenschaft zu kommen, zu sagen, juhu, lass uns mal die Reise machen, da habe ich richtig Bock drauf. Da brauchst du ja einen Zugang zu deinem Gefühl. Und das ist ja bei ihm blockiert. Und deswegen hat er auch ein bisschen wenig Passion, weil er im Grunde mit angezogener Handbremse durchs Leben fährt. Ne? Für mich ist so die Frage, wenn du sagst, fallen lassen, das ist ja ein Bedürfnis, was du hast. Was meinst du denn genau damit?
Was meine ich damit?
Also worum geht es
ja,
dir?
Ja, ich glaube, ich kann schlecht loslassen und überhaupt so schlecht loslassen. Also das ist ja auch, wenn wir zum Beispiel diese Gespräche haben, er geht viel mehr in dieses, ja gut, okay, das was war, war, dann machen wir es doch jetzt anders. Und es war aber auch schon immer, es ist auch immer so eine Wiederholung bei uns nach Streitereien, dann machen wir es doch anders. Ich gucke immer die Vergangenheit noch an und verweile auch da drin, was ist passiert, was hat mich verletzt. Also ich bin immer sehr stark noch in der Verletzung drin. Ich kann auch da dann schlecht loslassen, wenn er nach einem Streit am nächsten Morgen, ja, guten Morgen, alles wieder gut, bin ich immer verharrt noch in dieser Verletzung, in diesem, warum hast du mich jetzt so angeschrien? Mhm. Ich kann,
wenn ich das so sagen
ich
darf,
bin nachtragend.
Genau, ja. Wollte ich gerade sagen.
Ich bin nachtragend.
Wenn ich das so sagen darf, Anke, das ist natürlich dann auch ein Anteil auf deiner Seite, der die Beziehung eben auch etwas schwierig macht. Ne? Wenn du so in der Grundverletzung so lange verweilst.
Ja, das ist bei mir ganz arg.
Ja, und das macht es natürlich nicht leichter, weil ich sag mal so, idealerweise, ich sage jetzt mal das Ideal, wenn man in der Beziehung Vertrauen hat miteinander, ne, und sich sicher ist, dass der andere einen auch liebt und so, ne, dann kann es eben passieren, dass mal in der Wut oder aus der Überforderung, ich habe so den Verdacht, dass er eben leicht überfordert ist, weil er irgendwie so oft Druck verspürt und immer nicht weiß, was wollen die jetzt wieder, was will die Frau, ich kann es ja wahrscheinlich wieder nicht recht machen, irgendwie so ein Druck in ihm entsteht und dann ist er hilflos und dann wird er wütend und dann bist du so verletzt und trägst es ihm auch lange nach und dann steht er natürlich wieder auf verlorenem Posten erstmal, weil jetzt ist es ja passiert, mehr als sich entschuldigen kann er jetzt auch nicht machen. Und dass du ihm da aber auch wenig vertraust irgendwie auf eine Art und Weise. Also dass grundsätzlich die Liebe da ist oder die Zuneigung. Sonst würdest du ja eher mal sagen können, okay, der hatte wieder seine 5 Minuten und wenn er in dem Zustand ist, kann ich sowieso auf Durchlauf schalten. Weißt du, wie ich meine?
Ja, also das mit der Wut, ich glaube, es ist hauptsächlich auch diese Wutausbrüche, die mich auch ganz am Anfang, wo wir uns kennenlernten, da hat er das auch schon gehabt, ja, wenn irgendwas nicht so war, wie er sich das vorgestellt hat, auch so, also eben im Urlaub oder Wetter oder sonst wie und dann so kantig wird und so Wutausbrüche kriegt, das war schon der Grund, warum ich schon früh so die Gedanken hatte, nee, das ist eigentlich nicht das, was ich will, also das ist nicht.
So, jetzt müssen wir wirklich mal konkret werden, damit ich mir echt ein Bild davon machen kann. Sag mal ganz genau, also möglichst genau, Wetter ist schlecht im Urlaub, was sind seine Worte im Wutausbruch? Was macht er dann? Was sagt er konkret?
Vielleicht sagt er dann gar nicht so viel, sondern er ist einfach schlecht gelaunt und zurückgezogen und so nicht lebenslustig, nicht deprimiert. Und ich glaube, ich fühle mich dann immer dafür verantwortlich. Das genau. ist es. Ich fühle mich so oft verantwortlich für das, wie er ist. Ich meine, es immer recht machen zu müssen oder ja, dann habe ich das falsche Zimmer gebucht oder ich habe den falschen Urlaub ausgedacht oder ich
weiß nicht. Das ist nämlich der Film, den du am Laufen hast. Und
ich fühle mich immer verantwortlich.
Genau, und das ist dein Anteil, der auf deiner Seite liegt, warum die Beziehung zwischen euch schwierig ist. Weil du es immer so zu dir rübernimmst und immer persönlich nimmst und er höchstwahrscheinlich, ich unterstelle ihm das jetzt einfach, aber du wirst es wahrscheinlich wissen, weil er dir ja was dazu sagen wird, das überhaupt nicht persönlich meint. Und du nimmst es zu dir rüber und dann löst du dir selber so viel Stress aus und trägst es ihm auch nach. Also, dass du da einfach eine ganz schlechte Abgrenzungsfähigkeit hast. Weil sonst könntest du sagen, pass mal auf, du bist heute schlecht gelaunt, ne? Ich mache jetzt heute einen Ausflug und wenn ich heute Abend wiederkomme, bist du hoffentlich besser drauf. Zum Beispiel, ja. Oder ich gehe jetzt an den Strand, mach du, was du willst, aber ich habe jetzt keinen Bock auf schlechte Laune. Wir treffen uns heute Abend beim Abendessen, dann wird es hoffentlich besser sein. Weißt du, so. Also, aber diese Abgrenzung, sondern du denkst dann immer, ich bin schuld wahrscheinlich, ja. Ich bin schuld, dass er jetzt so drauf ist.
Ja, ich bohre dann wahrscheinlich auch eher nach, warum, was ist denn jetzt los und warum ist denn das jetzt so? Und aber ist doch eigentlich alles okay, es kann doch jetzt schön sein und so geht es halt dann so. Und dann kann ich davon nicht lassen, ihn da auch natürlich ein Stück weit zu kritisieren. Und ja, ich glaube, es ist so halt mein Hauptproblem, dass ich mich für alles verantwortlich fühle.
Ja, und das Problem würdest du aber auch in eine neue Beziehung mitnehmen. Ja, und dieses Verantwortungsgefühl, was du hast, das ist halt, hat oft so einen Teufelskreislauf. Also ich versuche das jetzt mal so klarzustellen. Also er hat vielleicht im Urlaub irgendwie einen schlechten Tag, warum auch immer. Du denkst automatisch, ja, ich bin schuld, dass er schlecht drauf ist. Vielleicht liegt es am Wetter, vielleicht liegt es am Zimmer, bla bla bla. So, und dann nimmst du das zu dir rüber und drückst damit deine Gefühle rüber, überforderst dich, grenzt dich nicht richtig ab und nimmst es ihm wiederum übel. Dann gibt's wieder eine Diskussion. Und er, der sich gar nicht so gut immer sortiert kriegt und ich sag mal wirklich, ich meine es nicht böse, aber ein bisschen typisch Mann, auch gar nicht weiß so richtig, warum er heute nicht so gut drauf ist. Dazu müsste er besseren Kontakt zu seinen Gefühlen haben oder selbstreflektierter sein. Bei ihm löst das dann wieder Druck aus in irgendeiner Form, weil eigentlich will er es dir ja recht machen. Das ist ja sein Grundprogramm, dass er es dir eigentlich recht machen will. Und so schaukelt sich das dann irgendwie hoch. Und letztlich, und das ist ja das, was immer passiert, wenn man sich selber zu sehr verantwortlich fühlt und immer ganz viel zu sich rübernimmt, wirst du dann wütend auf ihn.
Ja, das hat er mir selbst auch schon gesagt, dass er das ja gar nicht so sieht, also er sich selbst ja gar nicht so sieht. Aber ja, diese wirklichen Wutausbrüche, wo er richtig laut wird, die sind eigentlich immer abends und die sind sehr oft in Gesprächen. Also die sind weniger dann so bei äußeren Umständen, wird er eher grantig und die richtigen Wutausbrüche, wo er laut wird, wo er wirklich sich dann auch... Es geht dann sehr oft zum Thema selbst, wird er laut. Er sagt jetzt nicht irgendwas Böses zu mir, sondern es wird immer lauter. Also es geht da sehr oft auch um Recht haben. In Gesprächen zum Beispiel. Ich erzähle irgendwas und dann greift er irgendwie was von dem Gespräch auf als Thema und dann fängt er an zu diskutieren. Er diskutiert auch über alles so wahnsinnig gern. Und das ist mir manchmal zu viel. Und wenn ich dann sage, ich will jetzt gar nicht diskutieren, ich habe jetzt einfach nur was erzählt. Das triggert ihn richtig. Das macht ihn so wütend. Da wird er dann wütend und laut. Und das ist auch regelmäßig. Also es passiert auch im Gespräch mit meiner Tochter, wo man dann merkt, meine Tochter erzählt irgendwas, er ist aber anderer Meinung und kann dann gar nicht so richtig drauf eingehen, was sie jetzt eigentlich gesagt hat, sondern hat seine Meinung, die findet er ist richtig und dann will er das sagen, dann sagen wir was dagegen und dann geht es so ein Aufschaukeln. Dann geht es sehr oft nur noch um, nee, ich habe recht, nee, aber das stimmt nicht, du siehst das jetzt falsch, du kennst dich doch da jetzt viel besser aus. Nein, so. Und dann schaukelt sich das hoch in der Wut. Und das passiert so oft, immer wieder, also auch jetzt, ja, dass wir haben dann gesagt, so, wenn wir jetzt sagen, nee, es ist jetzt Schluss, das Gespräch, weil wir wollen das gar nicht, wir wollten das auch gar nicht, dass aus einer Erzählung eine Diskussion wird, dann muss Schluss sein, ja. Aber da wird er wütend. Richtig, laut und wütend.
Gut, aber ohne dich zu beschimpfen. Also er ist jetzt nicht so, also, dass er dir riesen Vorwürfe macht, sondern er besteht so auf seiner Meinung oder seinen Argumenten. Und dann kann er auch mal lauter werden. Und auch das, höre ich so raus, nimmst du sehr stark zu dir rüber.
Ja.
Was löst das denn in dir aus?
Es verletzt mich.
Warum verletzt dich das?
Ich finde es respektlos, wenn so laut mit mir geredet wird. Also wenn ich fühle mich beschimpft.
Okay, du fühlst dich beschimpft, weil er lautstark seine Meinung diskutiert.
Ich fühle mich wirklich beschimpft. Ja. Mhm. Ich finde das nicht in Ordnung, immer so angeschrien zu werden.
Und was ist das für ein Teil in dir, der sich da so beschimpft fühlt? Also... Ich versuche das mir immer alles konkret vorzustellen. Ne? Ich stelle mir jetzt gerade so eine hitzige Diskussion vor und sage, nee, verdammt nochmal, das ist aber so und so. Und da. So, ne?
Ich glaube, es ist schon so ein gegenseitig sich nicht gehört fühlen in dem, was man gerade sagt. Nicht ernst genommen fühlen. Und dieses Laute ist wirklich was, das kenne ich aus meiner Kindheit. Wenn jemand so laut wird, dann kriege ich irgendwie, also ich verliere das Vertrauen, ich kriege regelrecht manchmal so ein bisschen Angst und ich finde das, ich fühle mich da nicht gesehen.
Ja, aber das ist ein alter Kindheitstrigger, ne?
Ja, bestimmt.
So, und Angst ist ein Mangel an Vertrauen, ich fühle mich nicht gesehen. Das sind so alte Trigger. Und da ist ja die Frage, ist das ganz fair? Weil wenn ich mir die Situation so von außen angucke, wird er ja vielleicht auch laut durch eine gewisse Hilflosigkeit. Ne? Weil vielleicht hat er ja wirklich gute Argumente und du ist manchmal auch nicht geneigt, dem nachzugeben. Ich weiß es nicht, aber er muss ja irgendwie, er steigert sich ja hoch, weil er sich ja genauso wenig gehört fühlt. Sonst wird es, also lauter wird man ja, wenn man sich nicht verstanden fühlt. Also habt ihr eigentlich dasselbe Problem, nur mit unterschiedlichen Strategien. Du wirst halt leiser Und er wird halt lauter. Also laut wirst du ja eigentlich immer dann, wenn du sagst, jetzt hör doch endlich, versteh mich doch endlich. Also das ist ja die Aussage hinter laut.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Und ich denke, ich vermute mal, leider ist er nicht hier. Das wäre eigentlich ein cooles Ding für ein Paargespräch, muss ich sagen. Würde mich brennend mal interessieren, was seine Meinung ist. Vielleicht laden wir ihn mal ein und hören mal das den Gegenpart. Das hatten wir auch noch nicht bei Stahl, aber herzlich. Was in ihm vorgeht. Ja, also man höre auch die andere Seite. Das fände ich wirklich spannend. Wäre eigentlich auch wichtig an der Stelle. Aber ich vermute jetzt mal, er wird laut, weil er sich ja auch nicht verstanden fühlt. Oder auch nicht gesehen fühlt oder auch nicht respektiert fühlt in seiner Meinung. Ihr habt ja eigentlich das gleiche Problem, oder?
Ja, ich glaube, wir haben in einigen Dingen dasselbe Problem, habe ich mir gedacht. Nur mit einer anderen Strategie, also Schutzstrategie.
Ja.
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 Bestimmt.
Also ich muss dir sagen, Anke, ich bin ja auch ein Typ, ich bin ja eher extrovertiert und wenn ich so das Gefühl habe, ich komme gar nicht durch bei jemand anders, dann kenne ich das auch von mir, dass ich lauter werde. Und wenn der jetzt sagen würde, ich fühle mich total verletzt, ich fühle mich nicht richtig gesehen von dir, dann wäre ich schachmatt geschossen, weil das ist ja überhaupt nicht meine Intention. Also jetzt geht es ja wieder um den anderen, was geht denn nicht um Verletzen? Es geht vielleicht darum, eine lebendige Diskussion zu führen. Verstehst du? Also mit deinem Verletzding, ich sage es jetzt mal so ziemlich straight, das kann auch eine ganz schön passiv-aggressive Energie haben. Ne? Du verletzt mich jetzt, ich fühle mich nicht respektiert. Weißt du, wie ich meine? Dann geht vielleicht noch ein bisschen die Wand runter, dann ist man vielleicht 3 Tage beleidigt oder distanziert. Ne? Das kann was passiv-aggressives haben. Ne?
Ja, das, also da sehe ich mich jetzt schon. Das ist richtig, aber ich bin dann tatsächlich so verletzt, dass ich dann gar nicht mehr anders kann. Und wenn ich drüber nachdenke, was mich dann auch so verletzt, ist diese Gegensätzlichkeit. Wie kann jemand einerseits so, ja, eben so eher ja, passiv, zurückhaltend sein, eher immer so, mach mal. Und er sagt selber, er stellt sich gern hinten an, weil es ist ihm wichtig, dass ich mich wohl, also dass sich die anderen wohl, er will, dass sich jeder wohlfühlt. Und dann aber wieder im anderen Atemzug so dermaßen impulsiv und explodierend und ja auch eben für mich verletzend. Ich finde diese Gegensätzlichkeit, die stresst mich. Und das habe ich über die Jahre einfach gemerkt, dass das so an mir zehrt.
Kann ich verstehen. Lass uns mal den ersten Punkt direkt rausgreifen. Also diese hohe Verletzlichkeit, weil ich finde, dass du dann verletzt bist, ist aus meiner Sicht nicht die adäquate Emotion. Du könntest auch sauer sein, von wegen schreien ich hier so rum. Wut wäre jetzt eigentlich näher liegend, aber Verletzung, wo er dich gar nicht verletzt, sondern einfach nur lauthals seine Meinung vertritt, aber nicht sagt, du bist dumm, du bist blöd, du bist sonst was, also gar nichts im Grunde konkret Verletzendes sagt, dann hat dein verletztes Gefühl nichts mit dem Hier und Heute der Situation zu tun, sondern etwas mit früher. Und du hast ja schon gesagt, das hat auch einen roten Faden in meine Vergangenheit.
Ja, total.
Na? Also das wäre eine Emotion, für die du die Verantwortung übernehmen solltest, indem du da nochmal versuchst, mehr die Vergangenheit von der Gegenwart zu unterscheiden. Dass das jetzt nicht, was weiß ich, der Papa ist, der da schreit oder wer es auch immer bei dir in der Vergangenheit war, sondern dass es der, wir können ihm ja auch mal einen Kunstnamen geben, Thomas oder sonst was. Ja? Also dass es der Thomas ist, dein Ehemann, der gerade mal wieder drüber ist. So, und dann könntest du dich entweder abgrenzen, sagen, ich habe jetzt keinen Bock auf die Schreierei, lass uns das ganze Ding vertagen. Oder sagen, hör auf zu schreien. Oder was auch immer, irgendwas. Aber du müsstest nicht verletzt sein. Das kannst du viel mehr bei ihm belassen. Auch als ein Ausdruck seiner Hilflosigkeit. Er fühlt sich da ja irgendwo auch überfordert in der Situation, was auch immer es ist. Sonst würde er ja nicht laut werden.
Ja.
Und wenn du ihm das dann noch 3 Tage, ich übertreibe es wahrscheinlich, nachträgst, aber du sagtest, du wärst nachtragend.
Ja, ich bin nachtragend.
Dann
ich
weiß, ist das natürlich ein Problem ist. Auch eine Form der passiven Aggression. Ne? Also so schmollen und beleidigt sein ist passiv-aggressiv. Und dann steht er auf verlorenem Posten, weil du es nicht einfach durchwinken kannst. Sag, okay, war gestern Abend ein bisschen laut, schwamm drüber und weitergemacht. Das heißt, da gibt es einfach auch Anteile auf deiner Seite. Und da matcht ihr nicht gut.
Nee.
Frage ist, ob das jetzt wirklich hoffnungslos ist. Also aus meiner Sicht überhaupt nicht. Aber
ja, wir haben beide festgestellt, wir haben das auch nicht gelernt, Konflikte zu lösen. Ja, also wir kennen das nicht. Lernen. Auch von, er kommt aus einer Schreifamilie, ich komme aus einer Schreifamilie.
Ja.
Es ist einfach eigentlich klar, dass wir es wieder so weiterführen. Und das ist aber auch das, wo ich ja jetzt sage, das will ich nicht mehr. Also wo ich diesen Stopp rein.
Ja, ich verstehe das, aber ich finde es, im Grunde finde ich es ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Mhm. Aber es ist ja komplett deine Entscheidung, weil für mich ist das lösbar. Du hast auch Anteile auf deiner Seite, die du angehen kannst, weil dieses Verletzte, finde ich, ja, habe ich dir eben gesagt, gehört da nicht wirklich hin. Wie du ihn mir schilderst, bisschen typisch Mann auch dieser Generation, ne? Der ist ja jetzt auch keine 30 mehr. Also ganz typisch, wenn er sich auf den Weg machen würde, seine Gefühle besser zu reflektieren und besser zu sortieren, denke ich, könnte er da einiges verändern. Ich finde auch, ein paar Sachen könntest du es ein bisschen viel lockerer nehmen. Sagen, ist eben so, dann buche ich eben Urlaub, ist auch gut. Kann ich mehr bestimmen. Funkt er mir zumindest auch nicht dazwischen. Also ich finde, du könntest auch ein bisschen entspannter sein in ein paar Punkten. Aber das könntest du natürlich nur, wenn ich besser abgrenzen könntest, und zwar innerlich. Und das haben wir ja ganz oft bei Menschen, die sich innerlich so schlecht abgrenzen können, dass sie irgendwann, bäm, die große äußere Grenze setzen und im Grunde am Schluss machen, weil sie sich innerlich so schlecht abgrenzen können. Aber wenn du dich innerlich besser abgrenzen könntest und vieles viel mehr bei ihm belassen würdest, dann wärst du auch wesentlich entspannter. Dann könntest du, glaube ich, auch viele Sachen, so wie er ist, akzeptieren oder auch mal sehen, was er vielleicht auch viel Gutes tut für die Beziehung. Ich meine, wenn er sofort aufhört zu trinken, wenn er sagt, ich will immer gucken, dass es dir gut geht oder ich will es dir recht machen, ist das ja auch erstmal wahnsinnig nett gemeint. Mal
ja,
so aber gesehen.
Das ist tatsächlich so ein Satz, der triggert mich total, ja. Wenn er den immer wieder sagt in Gesprächen von uns, wo ich jetzt über irgendwelche Dinge reden will, und er letztendlich, sein einziger Satz ist dann sehr oft, ja, aber ich will doch, letztendlich will ich ja, dass du dich gut fühlst und dass ich mich gut fühle. Und ich denke mir, ja, ich kann diesen, das triggert mich so, weil ich erstens, ich will ja auch gar nicht, dass er, dadurch hat er, zum Beispiel, wenn es mir dann nicht gut geht, fehlt ihm so ein bisschen die Empathie, mitzufühlen, warum es mir nicht gut geht. Weil er kann das eigentlich gar nicht so gut aushalten, wenn es mir nicht gut geht. Ja. Weil dann sieht er ja, er will ja eigentlich, dass es mir gut geht. Und wenn es mir nicht gut geht, dann kann er damit gar nicht umgehen. Ja? Und mich triggert dieser Wunsch von ihm, mir soll es immer gut gehen, weil das ist auch so ein Erwartungsdruck.
Ach, schon das, wieder übernimmst du Verantwortung.
Ja, echt?
Ist das Verantwortung? Ja, total. Ich muss mich dann immer gut fühlen. Also wieder, das ist ja wieder eine riesen Verantwortungsübernahme. Weil eigentlich, ehrlich, ich muss mal sagen, so von außen stehen, finde ich das ja ganz rührend, dass er das immer so sich wünscht. Ne? Also da gibt es ja nun weitaus schlimmere Ehemänner, ja, als die sagen, ich will, dass es dir gut geht. Und das auch noch oft wiederholen. Aber wenn du daraus machst, jetzt muss es mir aber gut gehen, dann löst das natürlich Druck in dir aus.
Ja, total.
Ja. Manchmal ist auch die Lösung zu gucken, was kann er denn eigentlich gut und was ist vielleicht seine Art und Weise, dazu beizutragen, zu unserer Beziehung beizutragen, wenn das Gespräch nicht sein großes Terrain ist.
Ja, ich meine, das sehe ich wahrscheinlich wirklich zu wenig, weil ich oft viel mehr damit beschäftigt bin, zu gucken, glaube ich schon, wo er mich verletzt, wo er mich vielleicht zu wenig unterstützt oder mich zu wenig sieht. Und wie gesagt, eben auch, ja, vor allen Dingen dann halt auch mein Selbstwert, was ich mir selbst nicht so geben kann, was einfach nicht sehr gut ist, mich dann auch noch zusätzlich belastet dadurch, ja. Oder mir das dann nicht, mich nicht stärken kann in meinem Selbstwert und das würde ich mir dann wünschen und das schafft er aber dann nicht.
Ist das wirklich sein Job?
Nein. das ist ja das, was ich ja auch erkannt habe. Und das meinte ich ja mit diesen Rollen und Mustern über die Jahre, dass ich gemerkt habe, es ist eben nicht sein Job. Und das muss ich mir ja selbst auch eingestehen. Und deswegen kam ja die Frage, ist das dann so eine Lebenslüge, wenn ich mit einem Partner zusammen bin und von ihm eigentlich hauptsächlich erwarte, mir meinen Selbstwert zu stärken? Ja, das geht nicht. Aber ich habe es halt auch bis heute nicht geschafft, ihn selbst zu stärken, meinen Selbstwert.
Und ja, das ist ja auch, ich gucke jetzt auf deinen Anteil, was du dazu beitragst, dass die Beziehung eben auch schwierig ist. Das ist ja auch genau der Anteil mit dem geringen Selbstwert, der auf deiner Seite schwierig ist.
Ja.
Na? Weil du verletzt bist, wo du eigentlich nicht verletzt sein müsstest oder gegebenenfalls auch wütend sein könntest, aber so, weil du dann, wenn du verletzt bist, dich sehr in dich zurückziehst, weil du dich im Grunde schlecht abgrenzen kannst und das ihm dann aber zum Vorwurf machst. Ja, im Grunde liegt die mangelnde Abgrenzung, aber ne, ihm machst du das zum Vorwurf, weil er dann halt so ist, wie er ist und manchmal schlecht drauf und grantig und sonst was. So, dann bist du wieder verletzt. Also im Grunde, du machst es ihm ja auch nicht leicht.
Nein, bestimmt nicht.
So, und so bringt halt jeder seine Themen mit. Aber da liegen, ich sehe einfach auch, dass da einige Themen einfach auf deiner Seite liegen, die man wunderbar bearbeiten kann. Du bist ja reflektiert, du bist total motiviert. Wenn er jetzt auch noch motiviert ist, jo, also.
Ja, ich versuche sie ja zu bearbeiten, aber ich bekomme diese Empathie für mein inneres Kind einfach nicht hin. Und das ist halt meine Schwierigkeit.
Ja. Aber da könntest du dir auch überlegen, dir da auch nochmal weitere Unterstützung zu holen. Wir haben jetzt auch gar nicht in deine Vergangenheit geguckt, weil für mich, ich wollte jetzt einfach mal verstehen in diesem Gespräch, und das war ja eigentlich auch dein Anliegen, wie verfahren ist das alles? Sehe ich das richtig? War ja auch ein wichtiges Anliegen von dir. Und soll ich mich jetzt eben trennen oder nicht? Deswegen bin ich jetzt mal ganz auf der Ebene geblieben, dem Hier und Jetzt deiner Beziehung. Und ist aus meiner Sicht alles eine Frage der Perspektive, weil du hast mir jetzt eigentlich von deinem Mann nichts berichtet, wo ich sage, das sind wirklich rote Linien oder No-Gos. Ja? Das ist nicht toxisch, das ist nicht großartig abwehrend, das ist mehrfach hilflos oder nicht besonders reflektiert auf Seiten deines Mannes, deswegen auch ein bisschen passiv, bla bla bla. Du hast aber auch deine Anteile in dieser Beziehung genauso gut im Spiel, also musst du dir jetzt überlegen oder gucken. Ich weiß gar nicht, vielleicht, wenn du jetzt mal so von außen auf die Beziehung drauf guckst, vielleicht auch nach dem, was wir jetzt gesprochen haben, mal ganz von außen, mal so ein bisschen nicht so aus dem Gefühl heraus, sondern eher so ein bisschen aus der Beobachterposition, wie wenn jetzt dein eigener Coach wärst oder so, und mal so von außen drauf guckst auf die Beziehung. Was nimmst du denn da jetzt so im Moment wahr?
Also ich nehme wahr, dass ich glaube, dass es wichtig wäre, dass jeder seinen eigenen Anteil anschaut in der Beziehung und eben auch mein Mann seinen Anteil anschaut. Und wahrscheinlich wäre es gut, da mal ein klares Gespräch zu führen drüber, was wir beide machen können, um erstmal unsere eigenen Probleme, die wir mit uns selbst haben, anzuschauen.
Gucken wir mal gerade, entschuldige Anke, dass ich dich unterbreche. Ich würde ganz kurz mal gerne nur auf deinen Anteil gucken, weil deinen Mann haben wir nicht hier.
Ja.
Mit dem können wir jetzt gar nichts machen, da kann ich ein paar Vermutungen anstellen, das habe ich auch schon gemacht. Aber wenn du jetzt mal nur auf deinen Anteil guckst, was glaubst du, womit machst du deinem Mann das Leben schwer?
Also ich mache meinem Mann das Leben schwer ganz arg, weil ich zu wenig Selbstwert habe. Ja.
Und das heißt konkret auf der Beziehungsebene, also wie?
Auf der Beziehungsebene,
wie wirkt sich das aus?
Viel zu viel persönlich nehme, dass ich zu empfindlich bin, dass ich mich wahrscheinlich wirklich, so habe ich noch gar nicht, also daran habe ich noch gar nicht gedacht, mehr abgrenzen müsste, nicht dann alles auf mich dann beziehe, wenn was falsch läuft. Ja, wirklich dann auch noch klarer sagen muss, was ich möchte. Aber ich glaube, mein Anteil ist der größte, ist mein Selbstwert.
Genau.
Ja.
Und da bist du in der Beziehung nicht einfach. Ne? Weil man dann immer, ich sag mal so, immer sehr nach dir gucken muss. Ne? Nach Befindlichkeiten, jetzt bitte nicht zu laut werden, sonst ist sie wieder verletzt und dann ist sie wieder nachtragend. Und was wünscht sie sich jetzt oder wo fühlt sie sich wieder nicht gesehen? So, da bist du nicht leicht an der Stelle. Ne? Das ist so dein Anteil, der nicht leicht ist. Und wenn du da wesentlich entspannter wärst, also ein besseres Selbstwertgefühl hättest, so möchte ich es formulieren, wenn dein Selbstwertgefühl stabiler wäre, dann würdest du viele Sachen viel lockerer sehen können. Und auch viel mehr durchwinken können und sagen, ach, so ist er halt. Ne? Und mit seinen Gefühlen kommt er auch nicht immer so klar. Und dann könntest du ja geradezu auch manchmal liebevoll auf deinen Mann gucken und sagen, ach, ist er wieder drollig. Ne? Also so, weißt du, so diesen liebevolleren Blick auch auf ihn haben. Weil ich glaube auch nicht, ich meine, du fühlst dich nicht gesehen, du fühlst dich oft verletzt. Aber ich glaube auch nicht, dass dein Mann sich gerade besonders geliebt oder besonders gesehen fühlt in seiner Art zu sein. Er ist halt anders als du, aber in seinem So-Sein, glaube ich, wenn ich ihn fragen würde, hast du das Gefühl, dass deine Frau dich liebt, so wie du bist, würde er sagen, nö. Vermute ich jetzt mal. Oder? Was würdest du vermuten?
Ja, wahrscheinlich. Ja. Zu wenig würde er auf alle Fälle sagen.
Ja, genau.
Ja.
Ich glaube tatsächlich, du könntest viel mehr Heilung von deinem Mann tatsächlich auch fühlen, wenn du ihn mehr so nehmen könntest, wie er ist und das nicht immer zu dir rübernimmst, dass er eben auch so ist, wie er ist, dass er ja auch seine Prägungen hat.
Klar, wenn ich zu mir selber ehrlich bin, das denke ich dann auch manchmal, habe ich einen Mann, der das zu viel machen würde, wäre ich auch nicht glücklich, ja, der mir dann immer sagt, was ich zu tun habe. Das würde ich natürlich auch nicht wollen oder nicht können, ja. So ist es. Bleibt so ein bisschen schwierig, das erstmal alles so anzuerkennen, auch meinen Anteil zu erkennen.
Also egal, wie du dich jetzt entscheidest mit deinem Mann, den eigenen Anteil zu erkennen, ist zumindest fair.
Ja.
Weil sonst müsstest du ihm alles vor die Tür stellen und das wäre irgendwie nicht fair, weil das kann ich jetzt nicht erkennen, dass alles bei ihm vor der Tür steht.
Nein, also deswegen habe ich ja auch diesen Cut reingehauen, dass ich sage, ich will mich jetzt auch mal um mich selbst kümmern. Ich brauche jetzt die Zeit und das will ich jetzt auch weiterhin tun und mich noch mehr mit mir selbst beschäftigen oder mit meinem Selbstwert und hoffe dann, eine Entscheidung zu finden oder auch ein besseres Gefühl zu finden.
Genau.
Ja.
Vielleicht wieder ein bisschen mehr auf Weitwinkel gehen zu können.
Ja, auch auf weil Abstand.
Du, weil du dadurch, dass du fokussierst auf seine Schwächen, verlierst du das große Ganze.
Ja, total. Das merke ich auch.
Und dann wird man kleinlich und dann verliert man dann Wohlwollen. Und das ist dann auch nicht mehr fair. Ne?
Ja.
So, und ich glaube, du könntest aus unserem Gespräch heute viel ziehen, wenn du damit weitergehen würdest, was wir heute besprochen haben.
Mache ich.
Wie geht's dir jetzt?
Ja, ich habe für mich, glaube ich, jetzt schon etwas mehr Klarheit gewonnen. Und es ist auch gut, dass du von außen da jetzt drauf geschaut hast. Es gibt mir ein gutes Gefühl zu sehen, auch was mein Anteil ist nochmal. Und dass ich da auch weitermachen möchte und dass es auf alle Fälle wichtig ist, glaube ich, wenn ich die Beziehung weiterführen möchte, auch gut weiterführen möchte, dass ich ein Stück weit mein Selbstwertgefühl stärke und daran arbeite, auf alle Fälle, ja.
Genau, weil das ist ja das Einzige, worauf du Einfluss hast. Mhm. Und diesen Selbstwert, und das ist ja der Punkt, den würdest du in die nächste Beziehung ja auch wieder mitnehmen.
Ja, also das sehe ich auch. Ja, das stimmt. Mhm. Ja, also insofern, glaube ich, möchte ich dem jetzt einfach noch Zeit geben, auch.
Nach 28 Jahren kommt es jetzt auch nicht mehr darauf an. Kann man ja noch ein bisschen was dranhängen.
Ja. Ich denke, es sind auch halt Fluchtgedanken, die ich habe, dann zu sagen, jetzt trenne ich mich ganz einfach auch.
Genau.
Das ist vor mir flüchten, vor allem eigentlich flüchten.
Ja, und das sind die typischen Fluchtgedanken, die Menschen haben, die sich innerlich schlecht abgrenzen können. Die brauchen dann immer die Grenze im Außen. Nach dem Motto, dann habe ich endlich meine Ruhe, dann bin ich endlich ein freier Mensch. Dann brauche ich endlich nur noch nach mir zu gucken. So, und wenn sie es dann aber getan haben, dann stellen sie dann häufig fest, ja okay, jetzt bin ich frei, aber leider auch ein bisschen einsam. So habe ich mir das jetzt eigentlich auch nicht vorgestellt. Ja, ist so. Aber es geht darum, dass man die inneren Abgrenzungsfähigkeiten, die sind so entscheidend für die Beziehung. Denn je weniger ich innere habe, und innere heißt ja auch äußere, zu sagen, pass mal auf, du bist mir heute, ich habe keinen Bock auf deine schlechte Laune, ich mache mir jetzt einen schönen Tag am Strand und dann sehen wir uns heute Abend, dann bist du hoffentlich besser. Ne? Das geht ja auch dann in äußere Maßnahmen über. Dann kann man ja viel besser eine Beziehung leben. Viel besser, weil dann kannst du viel freier innerhalb der Beziehung sein. Und wenn ich das aber ganz schlecht kann, dann kommen die meisten Menschen, die schlechte innere Abgrenzungsfähigkeiten haben, zu dem Ergebnis, ich muss die Beziehung beenden, um endlich mich wieder frei zu fühlen.
Ja, das stimmt. Mhm. Ja. Also es ist ja dann schon auch ein starkes Eingeständnis. Mhm. Ja.
Und egal, wie du dich am Ende entscheidest, das sind Themen, die lohnen sich sowieso zu bearbeiten. Egal, ob du bei deinem Mann bleibst oder nicht, weil die nimmst du mit, die Themen.
Ja, und deswegen habe ich auch das Gefühl, selbst wenn ich mich trennen wollte irgendwann, dann ist es muss es eine ehrliche Trennung sein, dass ich erstmal meine Themen bearbeite und dem dadurch schon auch noch eine Chance gebe, mich anders zu fühlen in der Beziehung. Und wenn ich aber dann sehe, ja, nee, ich möchte wirklich nicht mehr, dann ist das für mich was Ehrliches. Es ist so jetzt in der Phase, wo ich ja auch selber merke, ich habe so viel Anteil mit, ja auch nicht ehrlich, ja, zu sagen, nee, jetzt gehe ich einfach, weiß ich nicht. Also so
das nicht ehrlich oder mir liegt mir so das Wort ein bisschen fair auf der Zunge.
Ja.
Oder nicht ehrlich im Sinne von, ich habe eigentlich gar keine saubere Entscheidungsgrundlage.
Ja, genau. Ja, ich habe auch nicht alles getan von meiner Seite.
Ja. Aber es war auch so ein wunderbares Gespräch, wo ich denke, wenn es der Mann dabei gewesen wäre, wo beide wahrscheinlich so irgendwie erwarten, dass der andere sich ändert. Weil so hatten wir ja angefangen.
Ja.
Dass du ganz viele Veränderungswünsche an deinen Mann hattest und letztlich sind wir dahin gekommen, okay, was kann ich aber auch selber tun? Wo liegen auch meine Anteile?
Ja, ja. Ja.
Und damit, glaube ich, kann es jetzt ein Stück weitergehen, oder?
Ja, kann ich ein Stück weitergehen.
Dann vielen Dank, Anke, für deine Offenheit.
Danke dir auch.
Und das Steffi. Auch. Ich habe dich ja ein paar Mal hier ein bisschen hart angefasst, aber das, du hast ja da Nehmerqualitäten, also dass du mitgegangen bist.
Ja, nein, ich danke dir, Steffi, dass du mich da so hingeführt hast, auch nochmal anders zu schauen. Mhm. Genau.
Dann bin ich gespannt, wie es weitergeht bei dir.
Ich danke auch. Danke.
Ja, das war ein schönes Gespräch mit Anke. Ich musste tatsächlich öfter auch schmunzeln, weil es war für mich so ein bisschen der Klassiker einer Beziehung auch dieser Generation. Denn da haben wir eben ganz, ganz häufig sozialisationsbedingt, wie ich es ja auch in einer Metaebene geschildert habe, dass die Männer da, ich sag's mal so mit meinen Worten, mal ein bisschen stoffeliger sein können und sich eben so verhalten wie der Mann von Anke. Und ich fand das ganz toll, das auch mal so ein bisschen aufzuschlüsseln mit der Anke, wo dann aber auch tatsächlich ihre Anteile liegen. Denn das Gespräch begann ja damit, dass sie sehr fokussiert war auf die Anteile ihres Mannes und ist dann ganz anders geendet, wie sie auch selber noch sagte. Und ja, das, finde ich, hat einen sehr guten Einblick in eine Beziehungsdynamik gegeben. Und noch ein kleiner Hinweis, die neueste Folge von Stahl aber herzlich könnt ihr als erstes immer auf RTL Plus hören, komplett kostenfrei. Dann vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL Plus, produziert von Auf die Ohren. Produktion Jonathan Raue, redaktionelle Leitung an Groß.